Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Recycling steht hoch im Kurs. Verwerten, Rohstoffe gewinnen und weniger Müll produzieren, das schont schließlich die Umwelt. Vom Recycling redet auch ein Hersteller von Lautsprechern, doch gemeint ist das Gegenteil. Völlig funktionsfähige Geräte werden unbrauchbar gemacht, wenn man neue kauft. Gleich im ersten Beitrag geht es um diesen besonders dreisten Fall von Zerstörungswut im Namen der Umwelt. Anschließend ein Gespräch über die Haltung von Affen im Zoo. Nach dem Brand in der Silvesternacht in Krefeld ist dieses Thema wieder aktuell geworden. Australien diskutiert wegen der Waldbrände über den Klimaschutz und Greta Thunberg wird 17 Jahre alt. Dies sind weitere Themen der heutigen Ausgabe von Umwelt und Verbraucher, die wie gewohnt mit dem Verbrauchertipp zu Ende geht. Und darin sprechen wir über teure Autoversicherungen für Senioren. Sie stehen in immer mehr Haushalten. Lautsprecher, die per App und Internet Radioprogramme oder Musik in der ganzen Wohnung verbreiten. Netzwerklautsprecher werden vor allem durch den Hersteller Sonos bekannt und der will 10 Jahre nach Verkaufsstart den Vertrieb mit einer besonders dreisten Verkaufsaktion ankurbeln. Wer sein altes Gerät ausmustert, erhält das Nachfolgemodell billiger. Doch der alte Lautsprecher funktioniert anschließend nicht mehr. Warum, das sagt Ihnen Kai Rüßberg.
Danny Wilson arbeitet in einer örtlichen Recyclingfirma in San Jose, Kalifornien. Wenn hier Elektrogeräte zur Entsorgung ankommen, werden sie bei einer Eingangskontrolle zunächst auf den optischen Zustand und Funktionsfähigkeit untersucht. Vor Weihnachten landeten bei seinem Kollegen hochwertige Netzwerklautsprecher der Marke Sonos in der Testwerkstatt. Er hat versucht, sie beim Hersteller zu registrieren, weil wir das immer so machen, damit wir nur funktionierende Geräte in den Weiterverkauf geben. Er bekam aber nicht, wie erwartet, eine Registrierungsnummer. Sie waren markiert als Recycling-Mode. Der sogenannte Recycling-Modus ist Teil eines Marketingprogramms von Sonos, bei dem Nutzer älterer Hardware ihre Geräte ausmustern und dafür eine Gutschrift von 30% auf ein neues Ersatzgerät erhalten. Für die 5 Geräte, die in der Werkstatt in San Jose standen, bedeutete dies aber, sie waren technisch und optisch noch in Ordnung, trotzdem Müll, sagt Wilson.
The speakers are in good physical condition. They could be reused if they could be activated, but these can't.
Sie zwingen uns dazu, sie zu vernichten, obwohl es völlig intakte Geräte sind, die wir nur nicht reaktivieren können. Offenbar werden die Lautsprecher auf den Servern von Sonos als unbenutzbar markiert, auf denen sie sich regelmäßig per Internet anmelden. Für die Verbraucherschützerin Elke Salzmann ist diese Praxis empörend. Kunden würden dazu verleitet, ihre noch von anderen Menschen weiter nutzbaren Geräte der Vernichtung wertvoller Ressourcen preiszugeben.
Mit Datenschutz und Recycling, zwei positiven Begriffen, wird da versucht, Werbung zu machen. Aber die Aktion ist natürlich eigentlich das Gegenteil von dem, was wir im Moment brauchen. Es macht keinen Sinn, Geräte, die eben noch funktionsfähig sind, auszurangieren, zu Müll zu machen und dann zu sagen, ja, das kann recycelt werden.
Sonos hat in das vor 2 Monaten gestartete Programm bislang 4 ältere Baureihen von Netzwerklautsprechern aufgenommen. Der kalifornische Hersteller begründet dies in einer Presseerklärung damit, dass die Geräte nicht mehr modernen technischen Anforderungen genügen würden. Sonos weist zudem im Web darauf hin, dass die Geräte vor Ort entsorgt oder zurückgeschickt werden können und bezeichnet den Prozess als verantwortungsbewusst. Salzmann, Expertin für Ressourcenschutz beim Verbraucherzentrale Bundesverband, kritisiert, dass nicht geprüft wird, ob die Geräte tatsächlich vom Nutzer fachgerecht entsorgt werden.
Da wissen wir ja auch, dass gerade die Sammelquoten bei diesen kleineren Geräten, dass die eben noch unter 50% liegen. Also da ist es sehr wahrscheinlich, dass die Produkte unter Umständen sogar im Hausmüll landen. Man kann nicht da dem Verbraucher dann die Verantwortung aufdrücken, dass die Produkte recycelt werden.
Dieses sogenannte Recycling läuft den Bestrebungen der EU und in Deutschland für die Langlebigkeit von Produkten genau entgegen. Gerade erst wurde auf EU-Ebene durchgesetzt, dass Hersteller für einige Elektrogeräte nun Reparaturanleitungen veröffentlichen und Ersatzteile vorhalten müssen. Im Sonos-Programm funktionieren die Geräte nur noch 21 Tage, nachdem die Besitzer sie in den Recycling-Modus versetzt haben. Wer innerhalb dieser Frist ein solches Produkt gebraucht kauft, besitzt eventuell nach ein paar Tagen nur noch Elektroschrott. Ein Desaster für den Gebrauchtmarkt von Elektronikprodukten, meint Salzmann.
Wir müssen ja irgendwie in die Richtung gehen, dass wir das Vertrauen der Verbraucher stärken in gebrauchte Produkte. Also da gibt es ja eigentlich doch ein relativ großes Potenzial, was man noch heben kann. Da sind natürlich solche Modelle völlig kontraproduktiv. Von daher denke ich, ist es wichtig, dass der Gesetzgeber da auch einen Riegel vorschiebt. Das darf es eigentlich nicht geben.
Ein Lautsprecherhersteller sorgt für zusätzlichen Elektroschrott. Kai Rüßberg berichtete. Ein schrecklicher Unfall in der Silvesternacht. Mehr als 30 Tiere starben im Zoo von Krefeld, darunter 8 Menschenaffen. Über den Brand selbst haben wir ausführlich im Deutschlandfunk berichtet. Er hat auch eine Debatte über die Tierhaltung in Zoos überhaupt ausgelöst. Dabei geht es gerade um Affen, die sind schließlich unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Ist es eigentlich in Ordnung, so intelligente Tiere in Gefangenschaft zu halten? Diese Frage habe ich Julia Kökler gestellt. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Verbandes der Zoologischen Gärten.
Ja, guten Tag. Ich gebe Ihnen erstmal recht. Affen sind, oder gerade Menschenaffen, sind natürlich hochintelligente Säugetiere und dementsprechend haben die zoologischen Gärten, die wissenschaftlich geleitet werden, jedenfalls die, die in unserem Verband organisiert sind, ihre höchste Ansprüche an die Tierhaltung. Und wir sind natürlich der Meinung, dass man Menschenaffen artgerecht halten kann. Es ist ein Ersatzlebensraum, der aber so gut strukturiert ist für die Tiere und ihnen ausreichend Platz bietet und auch eben dafür sorgt, dass sie ihre Sozialstruktur, wie sie in der Natur vorkommt, dort ausleben können. Und dementsprechend ist der Anspruch in der Tierhaltung natürlich auch stetig gestiegen. Das sieht man jetzt auch daran, dass der Zoo Krefeld zum Beispiel auch schon vor diesem Unglück jetzt ein neues Affenhaus geplant hat. Hatte, um die Tiere dort artgerecht unterzubringen. Und zum anderen muss man natürlich sagen, dass artgerechte Tierhaltung in Deutschland alleine schon durch das sehr strenge Tierschutzgesetz befürwortet wird. Und natürlich unterliegen unsere zoologischen Gärten und damit auch die Menschenaffenhaltung in unseren Zoos strengen Auflagen durchs Tierschutzgesetz und natürlich einer entsprechenden stetigen behördlichen Kontrolle.
Wie viel Platz brauchen denn die Affen? Gehört da auch ein Freigelände auf jeden Fall dazu?
Ich glaube, es ist gar nicht eine Frage des Platzes. Das wird immer so sehr gerne darüber definiert. Ich glaube, eine gute artgerechte Tierhaltung ist natürlich zum einen ausreichender Platz. Aber was viel wichtiger ist, ist natürlich auch die Strukturierung der Gehege, das Enrichment, was wir anbieten, um die Tiere auch mental fit zu halten.
Was muss ich mir darunter vorstellen unter Enrichment?
Enrichment ist sozusagen Beschäftigung für die Tiere. Das heißt, die werden versucht, mental anzuregen, dadurch, dass die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere angeregt werden, zum Beispiel über die Futtersuche. Menschenaffen sind ja in der Natur einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, ihr Futter zu suchen. Und da ist man natürlich inzwischen auch schon davon weg, vielleicht wie vor langer Zeit gemacht wurde, immer, ich sag mal, zum Beispiel das Futter an der gleichen Stelle auszugeben. Natürlich wird es verstreut, es wird in Kästen ausgegeben, es wird sozusagen mit Knobelaufgaben ausgegeben. Das heißt, Menschenaffen werden auch dazu angeregt, zum Beispiel Futter aus Holzstangen rauszuangeln und ihre natürliche Intelligenz zu benutzen, so wie es in der Natur eben auch passiert.
Es gibt da Zoos, die setzen darauf, Lebensräume nachzubauen, nicht ein Affengehege, sondern eine Landschaft für Tiere des Urwaldes, der Savanne. Ist das der Trend der Zukunft in der Affenhaltung auch?
Ja, das ist gar kein Trend, sondern es wird schon seit langer Zeit umgesetzt. Natürlich bieten wir Ersatzlebensräume. Wir können natürlich nicht die Natur in der Gänze imitieren, aber wir bieten artgerechte Ersatzlebensräume für die Tiere, die angepasst sind, je nachdem, wie die Tiere in ihrem natürlichen Vorkommensgebiet leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich heutzutage Gehege natürlich ganz anders strukturiert, als man das vielleicht vor einiger Zeit noch gemacht hat.
Nun gibt es ja Affenhäuser, die sind auch was älter. Das in Krefeld war ja auch nicht gerade neuesten Datums. Kann man die dann nachrüsten und passiert das auch?
Also der Zoo Krefeld ist ja ein gutes Beispiel dafür. Die hatten ja schon jetzt vor der Brandkatastrophe Pläne und auch einen Spendenaufruf sozusagen für ein neues Schimpansenhaus. Nebenan ist auch noch ein modernes Gorillahaus. Das heißt, es zeigt ja, dass sich die Tierhaltung in unserem Zoo stetig verbessert und dass auch die Anlagen modernisiert werden, je nach technischem Stand. Es gibt ja heutzutage auch neue technische Möglichkeiten oder auch Baumaterialien, mit denen man die Gehege noch natürlicher gestalten kann. Und das wird natürlich in Krefeld, aber auch in anderen Zoos stetig umgesetzt.
Warum ist es aus Ihrer Sicht denn sinnvoll, Affen überhaupt in Gefangenschaft zu halten?
Also wir halten Affen in menschlicher Obhut, weil das sich zum Beispiel eine bedrohte Tier, also bei jetzt in dem Fall von Krefeld, das sind Schimpansen und Orang-Utans, beide Affenarten, Menschenaffenarten, also unsere nächsten Verwandten, das muss man sich mal verbildlichen, sind unmittelbar von der Ausrottung bedroht. Und sie stehen, die Tiere in Zoos stehen sozusagen dafür als Vertreter für ihre wilden Artgenossen. Wir haben in Deutschland über 35 Millionen Zoobesucher jedes Jahr. Das zeigt also, dass eine hohe Akzeptanz da ist, diese Tiere eben auch anzugucken. Und Menschen haben das Bedürfnis, Wildtiere zu erleben, und zwar mit allen Sinnen und nicht nur am Fernseher. Bei uns in Zoos können sie die Tiere hören, sehen, riechen, teilweise spüren, also wirklich unmittelbar erleben. Und insofern sind Zoos wichtige Bildungsorte. Sie sind international auch mit, zählen sie zu den größten und bedeutsamsten Artenschutzakteuren. Und da ist nicht nur die Erhaltungszucht, zum Beispiel wie wir jetzt mit diesen Menschenaffenarten das haben, die europaweit oder sogar weltweit koordiniert werden, sondern sie sind ja auch vor Ort tätig und unterstützen tatkräftig und mit sehr viel Geld und Aufwand Artenschutzprojekte vor Ort, denn der Artenschutz vor Ort ist natürlich auch für uns oberste Maxime. Aber zum Beispiel, um die Leute für so etwas zu begeistern und um eine Begegnungsstätte für Wildtier-Menschen, also Mensch-Wildtier-Begegnungsstätte zu schaffen, da sind Zoos natürlich einzigartig und bedeutsam in der Gesellschaft.
Ist die Haltung von Menschenaffen im Zoo artgerecht zu bewerkstelligen? Das Interview mit Julia Kökler vom Verband der Zoologischen Gärten haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Bei den Dimensionen versagt die Vorstellungskraft. In Australien ist mittlerweile allein im Bundesland New South Wales eine Fläche abgebrannt, die der Größe Belgiens entspricht. Die Verbindung zur menschengemachten Erderwärmung ist offensichtlich, doch es gibt kaum ein Land, das den Klimawandel stärker anheizt als ausgerechnet Australien. Das Land setzt in der Energieversorgung nach wie vor voll auf die Kohle. Immerhin ist durch die Feuer eine Diskussion über das Thema in Gang gekommen. Holger Senzel dazu.
Die Brände schaffen sogar ihr eigenes Wetter. Hitze reißt Rauch, Ruß und große Mengen Wasserdampf hoch in die Atmosphäre, bildet gewaltige Wolken, in denen Gewitter entstehen, die Blitze über weite Strecken schicken. Im knochentrockenen Unterholz neue Feuer entzünden, die sich bei starkem Wind und Rekordhitze von über 40 Grad rasant ausbreiten. Gigantische Flammenwalzen, vor denen selbst die Feuerwehren kapitulieren. Tausende Menschen flohen aus der Küstenstadt Mallorcuta an den Strand, als die Feuerfront fauchend aus den Bergen heranraste. Die Bilder der panisch durch den Ascheregen um ihr Leben rennenden Urlauber und Einwohner schockierten ein Land, in dem man bis dahin überzeugt war, schlimmer könne es nun nicht mehr werden. Kein Öl und keine Kohle mehr stoppt den CO2-Ausstoß, rufen Demonstranten im rauchverhangenen Sydney. Die Proteste haben zugenommen, seit die verheerenden Buschbrände in Australien toben. Seit Oktober Millionen Hektar Land vernichtet und über 1000 Häuser zerstört haben. So früh und so heiß kam der Sommer mit den Buschfeuern noch nie. Das ist Fakt. Und so extrem waren die Dürren auch noch nicht. Am menschgemachten Klimawandel liegt's. Davon sind die meisten Wissenschaftler überzeugt. Und mehr Australier sind bereit, dies zu glauben. Die Stimmung ändert sich im weltgrößten Kohleexportland.
This is coal.
Vor zwei Jahren kam der heutige Premierminister Scott Morrison noch mit einem Brocken Kohle ins Parlament, streckte sie wütend der grünen Opposition entgegen, die von Klimawandel sprach.
It's coal.
Das ist Kohle und vor der müsst ihr keine Angst haben. Männer und Frauen dieses Landes haben sie aus der Erde gegraben und sie garantiert seit über 100 Jahren den Wohlstand Australiens. Australiens Wirtschaft ist auf Kohle gebaut. Der Großteil der Elektrizität wird mit Kohle erzeugt im sonnenreichen Australien, über 200 Millionen Tonnen exportiert. Es geht um Milliarden Dollar und Zehntausende Arbeitsplätze. Australien hat den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde, Aber die Warnungen vor den Folgen des Klimawandels galten lange als Angriff auf die australische Seele. Und in keinem anderen Land der Erde gab es denn auch so viele Leugner des menschengemachten Klimawandels. Demonstranten vor der Baustelle der Adani-Mine. In Queensland soll eine der weltgrößten Förderstätten für Kohle in Betrieb gehen. Nach 9 Jahren heftigen Protesten und endlosen politischen Debatten gab die Regierung von Queensland das Go. Doch auch international wächst der Druck. Siemens etwa überlegt, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Auch im Lande selbst werden die Zweifel an Australiens Kohlepolitik mehr. Denn es sind ja längst nicht mehr nur Wissenschaftler, die warnen, oder Schüler und Klimaaktivisten, die protestieren und die Scott Morrison noch bis vor kurzem als grüne, weltfremde Spinner abtat. Es sind Männer der Praxis, wie der pensionierte Feuerwehrchef von New South Wales, Greg Mullins, die die Regierung wegen ihrer Klimapolitik angreifen. It's now 29 Fire and Emergency Service Chiefs. Wir sind 29 ehemalige Feuerwehrchefs. Das sind zusammen 1000 Jahre Berufserfahrung. Und wir sehen doch, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Wir erleben die extremste Hitze, die schlimmste Trockenheit und die verheerendsten Brände, die es jemals gab. Wir brauchen jetzt neue Ideen. Wir müssen irgendetwas tun. Eines der größten Probleme ist ja auch, dass uns das Wasser ausgeht. Premierminister Scott Morrison jedenfalls betet für Regen. Auch wenn er heute sicher nicht mehr mit einem Stück Kohle ins Parlament käme, die Diskussion über den Klimawandel möchte er derzeit nicht führen. Es sei nicht die Zeit für Streit. Australier müssten in dieser Notlage zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Vermeiden jedoch wird die Regierung das Thema auf Dauer nicht mehr können. Dafür ist es zu drängend geworden.
Über die Brände in Australien und ihre Verbindung zur Erderwärmung war das Holger Senzel. Und wir bleiben beim Klima. Mit einem einfachen Pappschild hat sie mehr erreicht als alle Aufklärungskampagnen vorher. Greta Thunberg hat mit ihrem Schulstreik für das Klima Millionen Schülerinnen und Schüler zur Nachahmung angeregt. Das Thema wurde Thema Nummer 1 in vielen Ländern, vor allem in Europa. Jetzt muss es nur noch geschützt werden. In dieser Hinsicht hält sich der Fortschritt bisher in Grenzen. Heute wird Greta Thunberg 17 Jahre alt. Carsten Schmiester gratuliert.
Das war ein sehr seltsames Jahr. Niemand hätte es so vorhersagen können. Jetzt bin ich vielleicht nicht weniger optimistisch, aber realistischer. Wenn wir uns weiter für die Sache einsetzen, dann gibt es Hoffnung. Dann können wir es schaffen. Sonst nicht. Kein Wunder, dass Greta erst einmal zurückblickt zu ihrem 17. Geburtstag. Das hat sie vor ein paar Tagen im britischen BBC-Radio gesagt. Ihr vorerst letztes öffentliches Interview. Bei der Freitags-Klima-Demo vor dem Stockholmer Reichstag am 27. Dezember hatte sie sich einen Schal vor den Mund gewickelt und das Reden einfach anderen Fridays-for-Future-Demonstranten überlassen. Sie will nicht länger allein im Mittelpunkt stehen. Andere sollen zu Wort kommen. Dabei denkt sie an Klima- und Naturforscher, sowie den Briten David Attenborough. Ein großer Greta-Fan. Sie hat geschafft, was viele von uns in mehr als 20 Jahren nicht hinbekommen haben. Du hast die Welt wachgerüttelt. Greta ist gereift in den vergangenen Monaten. Sie ist viel bewundert, aber auch kritisiert und angegriffen worden. Letzteres war nicht nur für sie hart, sondern auch für ihre Eltern. Für Mama Marlena Ernmann und Papa Svante Thunberg. Dieser Gedanke, dass deine eigene Tochter an der Spitze einer solchen Bewegung steht, das will man als Eltern nicht. Wir waren nie Klimaaktivisten. Was wir fürs Klima getan haben, ist, unsere Kinder dabei zu unterstützen, weil es sie glücklich macht. Genau dieses Glück sieht er jetzt bei Greta, die offenbar ihren Weg gefunden hat. Einen Weg auch raus aus den Klammern des Asperger-Syndroms, einer milden Form des Autismus. Sie hat sich verändert. Du denkst, sie ist besonders, weil sie berühmt ist, aber für mich ist sie jetzt ein ganz normales Kind. Sie ist glücklich, sie tanzt und lacht viel und wir haben viel Spaß und sie ist in einer guten Umgebung. Aktuell ist sie nach langen Reisen im Zug und mit dem Segelboot wieder zu Hause in Stockholm und weitgehend unter dem öffentlichen Radar. Was sich heute allerdings ändern könnte, denn ihr 17. Geburtstag fällt auf einen Freitag. Und da wird laut Fridays for Future auch heute vor dem Reichstag demonstriert. Ob Greta kommt? Gut möglich bis sehr wahrscheinlich. Ich habe ja eine Schulpause eingelegt und bleibe bis August ganz bei der Sache. Aber ich freue mich wirklich drauf, wieder zur Schule zu gehen. Ich möchte so sein wie alle anderen. Ich wünsche mir ein normales Leben. Was ihr angesichts der weltweiten Bekanntheit so ganz wohl nicht mehr gelingen dürfte. Erst recht nicht, wenn ihr im Oktober tatsächlich der Friedensnobelpreis zugesprochen würde. Sie war schon für 2019 nominiert und gilt weiter als aussichtsreiche Kandidatin.
Ein Beitrag von Carsten Schmiester. Und an dieser Stelle eine Meldung. Die Verbraucherzentralen fordern eine breite Nutzung des künftigen Nährwertlogos Nutri-Score auf Lebensmittelpackungen. Es sei zu begrüßen, dass einzelne Hersteller und Supermarktketten mit gutem Beispiel vorangehen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes Klaus Müller der Deutschen Presseagentur. Es wäre aber nicht im Sinne des Erfinders, wenn vor allem Produkte mit günstiger Ernährungsbilanz mit dem freiwilligen Logo gekennzeichnet würden. Ich muss schon wissen, wozu viel Salz, zu viel Fett oder zu viel Zucker drin ist und nicht nur, was die Paradebeispiele sind, sagte Klaus Müller. Er rief um Bundesernährungsministerin Julia Klöckner auf, sich in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 für eine europaweit verbindliche Kennzeichnung stark zu machen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In höherem Alter verursachen Autofahrer häufiger Unfälle und dieser Umstand geht auch bei denen ins Geld, die gar keine Unfälle verursachen. Die Versicherer verlangen nämlich für ältere Fahrer höhere Prämien, doch die Kunden haben es in der Hand, das Prämienwachstum wenigstens zu bremsen. Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Mit dem Automobil zu sein, wird für ältere Menschen teurer. Wie teuer, das hängt vom jeweiligen Versicherer ab. Thoralf Richter vom Vergleichsportal Verivox über dessen jüngste Auswertung von Tarifen für die Kraftfahrzeugversicherung.
Wir haben da 300 Tarife ausgewertet und ein 80-Jähriger zahlt in unserer Auswertung schon mal den doppelten Beitrag im Vergleich zu einem 50-Jährigen. Bis 65 halten sich diese Zuschläge noch in Grenzen, so etwa bei 15%. Aber danach, so ab 70, steigt dieser Zuschlag doch rasant an.
Verivox hat für seine Berechnungen einen einheitlichen Schadenfreiheitsrabatt zugrunde gelegt, um die Tarife der einzelnen Versicherer besser vergleichen zu können. Das Ergebnis?
Selbst mit dem höchstmöglichen Rabatt können Sie den Alterszuschlag nicht ausgleichen. Die Versicherer sind natürlich in der Pflicht, ihre Beiträge risikogerecht zu berechnen. Und da werfen wir mal einen Blick in die Schadenstatistik und da zeigen die Zahlen der Versicherer tatsächlich, dass die älteren Autofahrer höhere Schäden verursachen.
Der Alterszuschlag liegt also immer höher als der Schadenfreiheitsrabatt. Das weiß auch Julia Alicia Böhne vom Bund der Versicherten. Auch sie rät, Tarife verschiedener Anbieter zu vergleichen.
Einige erhöhen die Prämie stufenweise bereits ab 60 merklich, andere erst ab 75. Also wenn ich von einem wechsle, der mich eben ab 60 schon höher einstuft, zu einem, der das eventuell erst ab 70 tut, dann lohnt sich das ja zumindest für 10 Jahre.
Eine andere Möglichkeit, Geld zu sparen, ist es, dem Versicherer die aktuelle jährliche Fahrleistung mitzuteilen. Die liegt wahrscheinlich deutlich niedriger als in früheren Jahren.
Häufig ist das ganz entscheidend für die Prämie, wie viele Kilometer gefahren werden. Da kann man auch erstmal einen Blick drauf werfen und gucken, ob das vielleicht einen Unterschied in der Prämie macht, der sich schon lohnt. Das ist natürlich auch von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich, wie hoch die Prämienersparnis sein kann. Aber das kann sich durchaus lohnen. Wer jetzt statt 20.000 Kilometer nur noch 10.000 Kilometer fährt, der kann eigentlich an der Prämie sparen. Sogar erheblich teilweise.
Frauen und Männer im Seniorenalter können ihre Versicherungskosten auch senken, wenn sie ihren Wagen auf Tochter oder Sohn zulassen oder über sie versichern. Thoralf Richter vom Vergleichsportal Verivox.
In der Praxis müssen die Senioren dazu den Schadenfreiheitsrabatt auf die Kinder übertragen. Das funktioniert meist problemlos. Dennoch lohnt sich eine Nachfrage, weil die Versicherer so eine Übertragung unterschiedlich handhaben. Nach unseren Zahlen lassen sich etwa 30% sparen, wenn nur die Versicherung über das Kind läuft. Wenn das Auto auf das Kind angemeldet ist und die Versicherung darüber läuft, kann die Ersparnis höher sein, bis knapp 50%.
Julia Alicia Böhne vom Bund der Versicherten ergänzt:
Zu beachten ist da auch, dass Kinder in ihrem eigenen Vertrag den Fahrerkreis erweitern müssen und die älteren mitfahrenden Eltern dann gegenüber der eigenen Versicherung angeben müssen. Das macht für die Kinder die Prämie wieder teurer, aber letztendlich kann es sich natürlich lohnen.
Und weiter?
Es ist grundsätzlich immer wichtig, dass man ehrlich gegenüber dem Versicherer ist, weil im Schadenfall kann es sonst Ärger geben.
Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Christoph Heinemann erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag mit neuesten Informationen zur Lage im Irak, wo die USA einen ranghohen iranischen General getötet hatten.